Jesu ging durch das ganze Land Israel, vom Norden bis Süden, als ein Zeichenhandlung. Dieses Land gehört mir. Er wurde angebetet am Anfang von den Weisen aus dem Osten als der Judenkönig, und er starb als Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Er wählte 12 Jünger. Warum 12? Die Wiederherstellung im Geist von die 12 Stämme Israel. Und er ging durch das Land und er tut Zeichen und Wunder. Nicht als Schau, wie heute diese ganze Betonung über Glaube, der große Schau mit Wunder, das hat nicht mit der Bibel zu tun, sondern als Zeichen. Er hat Lahme geheilt, um zu zeigen, ich herrsche über die menschliche Körper. Er hat Blinde geheilt, denn der Sehkraft, wir wollen Samuel, der Seher, treffen. Das bedeutet der geistliche Kraft, der leibliche und dann das geistliche. Er heilte Aussätzige, um zu zeigen, dass die Reinheit in ihm ist. Denn Aussatz macht total unrein. Und er holt Menschen aus dem Tod, sogar einen Lazarus, der gestunken hat. So lang war er tot, am vierten Tag, um zu zeigen, dass er Herr über Leben und Tod ist. Und dann dieser Mann tut in sein Predigt etwas, das nur der Messias tun kann. Er hat das Gesetz Mose ausgelegt im Geist. Mose sagte euch, ich sage euch. Warum hat er diese zwei Gebote genommen, Ehebruch und Mord? Die sind nicht die wichtigsten Gebote. Der erste Gebot ist umfassend. Wer weiß das? Warum hat er Ehebruch und Mord ausgelegt in der Bergpredigt? Warum nicht andere Gebote? Weil er der Sohn David ist und David war Ehebrecher und Mörder. Und dazu in die Chronikendarstellung wird David idealisiert zu einem vorbildlichen König ohne Ehebruch und Mord. Das wird nicht genannt. Und Jesus erfüllt das sogar im Geist, in wen er lebt, ohne Hass und ohne Begier. Er hat sich ständig an Gottes Stelle gesetzt, wie ich mehrmals gesagt habe, über die Schöpfung und das Schabbatgebot, dass er Menschen befreit hat, von Schuld ohne Gott Vater die Ehre zu geben, dass er verlangt Vollkommenheit in der Bergpredigt und nur ein Prophet kann nur verlangen, was er selbst erfüllen kann. Wenn man bedenkt die messianische Verheißung, wir müssen verstehen, dass der Messias gleich Gott ist. Da steht in Jesaja 9, er heißt ewiger Vater über den Messias. Und in Micha 5, er ist von Anbeginn zu Anbeginn. Das hat nicht mehr mit Menschen zu tun. Es kann ein Mensch sein, aber er ist zugleich Gott ist. Das jüdische Volk war in starker Unterdrückung. Und sie haben ihr Messias erwartet. Was haben sie von ihr Messias erwartet? Genau das Richtige nach dem Schrift. Sie haben erwartet, was die Propheten sagen, einer wird kommen, der gleich Gott ist, und wie Mose, er wird Israel befreien aus der Kraft des Vaters von der schrecklichen Unterdrückung, damals Rom. Er wird rufen zu heiliger Krieg gegen die Römer und er wird dann die römische Reich zerstören und alle Völker werden hinpilgern kommen, der Gott Israel in Jesus, in dem Messias anzubeten. Liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht unbiblisch, das ist zutiefst biblisch. Die Schriftgelehrten Pharisäer waren sehr kündig, viel klüger als die Theologen unserer Zeit. Nur, das wird Jesus tun bei seiner Wiederkunft, nicht bei seiner ersten Ankunft. Und kein Jude wüsste, dass der Messias zweimal kommt. Denn er kommt nur einmal für Israel. Und das ist mit der Wiederkunft. Die erste Ankunft ist für euch. Paulus sagt, er hat ein Binde über die Augen Israel gesetzt, damit ihr zu Glauben kommen könnte. Und das ist, was wir erwarten und was die Juden erwarten. Die ganze Völkerwelt wird gegen Israel vorgehen. Israel hat nur einen Schutz in dieser Welt. Und die kommt nicht von Deutschland und sicherlich nicht von Frankreich und Belgien. Das ist Amerika. Und wie lang das hält, wissen wir nicht. Und die Völkerwelt werden vorkommen bis Jerusalem hinein. Und dann zum Ölberg wird der Messias kommen, Zacharia 14. Die Ölberg wird gespaltet, nachdem Israel ein Laststein für alle Völker sein wird. Und das ist Israel jetzt, Zacharia 12. Und wo ihr seht, dass er weggeht, Apostelgeschichte 1, da wird er wiederkommen zum Ölberg. Diese Aussage hat auch mit dem Zionismus Petrus und Jesus, aber das will ich morgen und nicht heute betonen. Was hat Jesus vorgehabt dann? Er hat was ganz anderes vorgehabt. Er wollte uns nicht von der äußeren Feind, sondern von der inneren Feind befreien, von uns selbst. Die Befreiung Jesu in die Erstankunft ist eine Befreiung für dich und für mich. Das ist sein Zielsetzung. Von der Satan in uns, um uns und über uns. Und da gibt es zwei Texte, die sein Kreuz und seine Befreiung genau beschreiben. Es gibt auch andere Texte, die dazugehören, aber zwei zentrale Texte, die zwei Zeugen, Psalm 22, welche wir vollständig ausgelegt, und Jesaja 53. Die große Erwartung der Juden, Jesus hat ständig die richtige Wunde getan, aber dann kommt was sehr merkwürdig. Sein Gegner verlangen immer mehr Wunder, wie die Wundergläubige heute, und die sind überall im Lande. Alles geht nur um Wunder, um Schau und nicht um Inhalt. Wunderglaube bringt kein Mensch im Himmelreich. Die Juden in die Wüste haben auch Wunder von Gott erlebt. Und als er aufhört, Wunder zu tun, fallen sie weg. Und so war das mit Jesu Ankunft. Jesus, als er herausgefordert ist von seinen Feinden, Wunder zu tun, ihr Zeichen und Wunder, Jesus sagt, ich gebe euch nur ein Zeichen, die 3 Tage im Bauch von Fisch, von Jona. Das bedeutet Kreuz, rausgespuckt, auferstehen. Nur diese eine Zeichen, keine mehr. Und Jesus hört auf, Wunder zu tun. Er ging dann am Palmsonntag, berufen von seinem Volk, Halleluja, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Im Namen bedeutet aus das Wesen, Name bedeutet Wesen. Und die erwarten, jetzt kommt die Ruf zur Heiligen Krieg gegen die Römer. Und Jesus tut nichts. Er übergibt sich die römische Gewalt, lässt die Welt los gegen ihn in total Schwachheit und geht seinen Passionsweg bis zum Ziel, bis zum Kreuz. Da fallen alle weg von ihm. Die Jünger fallen weg von ihm. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als die Passionsgeschehen gepredigt haben, es ging über Matthäus-Evangelium, und ich habe gleich 2 Linien gesehen. Die Jünger tun immer das Falsche und Jesus tut immer das Richtige. Die Jünger, Petrus als Beispiel, die verleugnen ihn 3-mal. Sie schlafen ein, wenn sie die Wache halten. Mein Dackel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und Jakobus. Er war ein echter Wachthund, ja? Die schlafen ein, wenn sie die Wachen halten sollen. Die hauen ab vom Kreuz. Sie versagen total. Nur einmal tut eine Junge was Richtiges. Zentral richtig, als Petrus bitterlich weinte. Ich empfehle euch ein großartiges Stück von unserer Heimatkomponist in München, Orlando de Lasso, die Bußtränen von Petrus. Das ist ein faszinierendes Stück, ein einmaliges Stück in die Kirchenmusik. Das ist unser, wir haben hier von die Otto Brunn von München gegen, das ist unser Komponisten, der kam, wer war in München. Und Jesus geht ein gerade Weg zum Kreuz. Die schönste Darstellung Jesu am den Weg zum Kreuz, Jesus umarmt sein Kreuz in ein Liebesbeziehung mit diesem Kreuz. Es gibt wunderbare Darstellungen, die Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, wo man sieht 2 Gruppen. Die gehen los gegen Jesus. Jesus hält sein Kreuz und Jesus schaut zurück auf die Frauen und sein Jünger, die da hinten stehen. Und man sieht die Tränen der Welt am Kreuz. Wenn Kreuz richtig gemalt wird, vollständig gemalt mit alles dabei, ist es ein Vorwegnahme des letzten Gerichts. Jesus ist nicht da, uns zu richten, sondern wir richten uns an ihn. Wenn das alles richtig und vollständig gemalt, auf die eine Seite stehen beide, ich sage vollständig gemalt, Maria und Johannes und alle die Gläubige und die gläubige Schecke, und Jesus schaut denen an. Und auf die andere Seite sind die, die gegen ihn, die Juden und die Römer. Nur der große Giovanni Bellini, der unvorstellbar Tiefsinnige, tut etwas unerhört in die Geschichte des christlichen Malerei. Er stellte Johannes auf die Seite der Verfluchten mit seinem Heiligenschein. Und er macht uns denken, warum geht Johannes, der Lieblingsjunge, aus einem sehr einfachen Grund. Seine Liebe ist die tiefste Liebe unter den Menschen. Und die Liebe zu Jesus, der Lieblingsjunge. Und durch die Liebe Christi kann auch Juden und Heiden gewonnen, auf die andere Seite zu gehen. Es gibt sehr tiefsinnige Maler, und der ist einer der allergrößten, wie Dürre das merkt. Jesus geht zum Kreuz und alle gehen weg. Wie gesagt, nur zwei Zeugen sind da. Ein jüdischer Mörder und ein heidnischer Hauptmann. Kein Junge bejaht seinen Tod und sagt, er ist der Messias oder was. Sein Angebot ist für Juden und für Heiden, für Mörder wie für Feinde. Alle fallen weg. Das sind die historischen Tatsachen. Und es gibt sogar ein Sakrament, fast quasi sakramentalische Handlung am Kreuz. Wie gesagt, ich wiederhole, Finsternis kommt über das Land, die Mächte und Kräfte der Finsternis haben anscheinend gesiegt. Und dazu die Worte, verflucht ist der, der am Holze hängt, aus Deuteronomium, die wichtigste Buch für einen Jude, die Zusammenfassung des Gesetzes Mose. Von Deuteronomien zitiert Jesus allein dreimal gegen den Satan, als er versucht, weil die hat eine Gewichtung höher als alle anderen Schriften der Bibel. In Deuteronomium, Gott hat das letzte Wort anscheinend gesprochen, der ist verflucht und verdammt von Gesetz. Und die sind gesetztreue Jünger, wie wir Gesetz, Jesus, bibeltreue Christen. Und was wir wissen historisch, und das wissen wir mit absoluter Sicherheit, dass drei Tage nach der Kreuzigung Jesu, Petrus, Kephas, plötzlich in Jerusalem zu finden ist, ein jüdischer Glauben zu gründen auf eine verfluchte und verdammte von Gottes heilige Gesetz. Wie kann er das tun? Nicht nur er, sondern die andere Jünger außer Judas, der Selbstmord gemacht hat, und der zweifelnde Thomas zuerst ist nicht dabei. Aber eine merkwürdige Gestalt kommt dazu. Jakobus, Jesu Bruder. Das Wort Delphos auf Griechisch bedeutet entweder Bruder oder Cousin. Die katholische Kirche wolle nicht, dass Maria ein noch ein Kind gehabt hat. Sie sagen, das ist der Cousin. Wir glauben, das ist der Bruder. Es spielt keine Rolle. Aber ich glaube, es ist der Bruder. Jakobus ist besonders gesetztreu. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Jakobus hat Jesu als Gott nicht angenommen. Na, psychologisch ist der schwer, die eigene Bruder als Gott anzunehmen. Das verstehe ich wohl. Aber als Jesus mit Vollmacht predigte und handelte, Jakobus hat ihn nicht angenommen. Plötzlich, dieser besondere gesetztreue Junge, der später Junge geworden ist, plötzlich da ist und gründet mit Petrus die erste Gemeinde der Juden, die an Jesus glauben. Wie ist das zu erklären? Wenn man Judentum kennt, und man weiß, die sind gesetztreue Juden, die glauben an das Wort, wie wir glauben an der Bibel, das spricht das Entscheidende. Die einzige Erklärung ist, was Paulus uns sagt, dass Jesus gekreuzigt ist, nachdem Schrift am dritten Tag auferstanden worden ist und ist gesehen worden von folgenden Leuten. Und Paulus sagt uns, nicht nur denen, sondern er hat gewusst, dass mehr als 500 Leute Jesus als Auferstandenen erlebt hat, und er hat mit mehreren hundert gesprochen. Und Paulus ist ein sehr kritischer, geschulter Mensch von der großen Rabbiner Gamaliel. Das ist nicht wie Lüdemann und solche Leute, die keine Ahnung von das Alte Testament haben und von dem Hintergrund. Das ist nicht irgendwo ein Wahn, eine Hoffnung, eine Vision und so. Das ist historische Tatsache. Paulus prüft die Geister. Und er hat mit hunderten Menschen, nicht ein oder zwei, sondern hundert gesehen. Und eine neue Kirche ist gegründet auf ein Verfluchter und Verdammter von den heiligen Gesetz, von gesetztreuen Juden. Das kann nur erklärt worden durch die Aussage, dass Jesus ist auferstanden und dass er erschienen ist, die Jünger und auch Jakobus und so weiter und diese Gemeinde gegründet. Das ist die einzige historische Erklärung für diese Tatsachen. Ich habe gelernt im Oberseminar. Ich rühme mich nicht. Mein Professor hat gesagt, dass ich die beste Student, der er je gehabt hat. Ich war kein schlechter Student. Und ich habe in einem Oberseminar gelernt, wenn man nicht akzeptiert eine Erklärung, dann muss man eine bessere finden. Lüdemann gibt keine Alternative. So sagen, das sind Wunschvorstellungen. Die Schrift spricht das letzte Wort und sie sind schriftgemäß. Er ist verflucht und verdammt nach ihrer Kenntnis. Das kann nur erklärt, historisch durch, was die Bibel uns sagt in 1. Korinther 15. Liebe Brüder und Schwestern, wir glauben an die Auferstehung Jesu, weil wir wissen historisch, dass Jesus auferstanden ist. Die Auferstehung hat nur eine Bedeutung. Es ist die schwerste zu predigen. Ich habe in einem meiner Bücher geschrieben über die Auferstehung. Ich kann dich nicht verstehen, ich kann dich nur akzeptieren. Weil es gibt keinen Vergleich für uns. Wir erleben nicht Auferstehungen bei uns. Die Auferstehung hat nur eine Bedeutung, das ist die Göttlichkeit Jesus. Denn der lebendige Gott Israel kann nicht in den Tod bleiben. Er ist leiblich auferstanden, weil er den lebendigen Gott Israel ist. Und das Heilsplan ist damit erfüllt sein. Ein Heilsplan, der von Anfang an grundgelegt war. Maria von Magdala. Maria von Magdala war eine Hure. Wie weiß ich das? Sehr einfach. Sie ist von 7 bösen Geistern geplagt. 7 bedeutet Schöpfungssaal, mehret euch. Und sie hat das in bösen Sinne benutzt. Und das ist für Hurerei, für Geld. Es gibt sehr schöne Darstellungen von Maria von Cranach und von Grünewald. Maria geht in die letzte Tiefe. Es gab so wenige Huren unter uns Juden, dass es gab einen Psychologe, der versuchte im 19. Jahrhundert Deutschland eine jüdische Hure zu finden. Und er fand keine einzige in Deutschland. Leider am Ende der Tage in Israel gibt es sowas. Das ist sehr verpönt, das sollte unter alle verpönt werden, wie es sehr wenig jüdische Mörder gegeben hat. Maria war eine Hure und Jesus hat sie neue Sinn und Richtung gegeben. Und als ich diesen Vortrag ausarbeitete, und das ist in einem Buch von der Lieben Zelle Mission durch Arthur Klenk, erschienen 1986, in zweiter Auflage zu Ende gegangen sein. Ich habe gesucht, eine richtige Gebet zu machen in Bezug. Und ich fand einen Psalm, die genau Maria Magdala beschreibt. Die Anfang, Psalm 14. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unserem Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest, dir ist nicht gleich. Ich will sie verkündigen, die erste verkündige die Auferstehung. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu Seelen sind. Amen. Wenn ich leise spreche, verstehen Sie mich auch. Psalm 40, die Anfang von Psalm 40. Psalm 40, ja. Jetzt lesen wir aus Johannes 20. Wenn ich leise spreche, hören Sie auch. Ja, dann brauche ich meine Stimme nicht so fordern. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab. Die Bibel redet doch Bilder. Ich sage das immer wieder und in mein neuestes Buch, die Gott sei Dank ein paar Leute lesen das, das gefällt mir, geht ständig über Bilder, dass man lernt, die Bibel zu sehen. Es war finster. Das ist nicht nur eine physische Finsternis, sondern ein geistliche Finsternis. Maria tappt in die größte Geheimnis die Menschheitsgeschichte, dass dieser Jesus von Nazareth leiblich auferstanden ist und dass er Gott ist. Sie tappt in Finsternis. Maria ist die Erste da, das zeigt ihre Treue. Gemeinde oder Kirche in alle Sprachen, die ich kenne, ist feminin. Im Allgemeinen, im Gottesdienst, sind 2/3 bis 70% Frauen. Frauen haben die Treue. Das ist eine sehr wichtige, mindestens mit Feminismus. Frauen haben die Treue und die tragen die Gemeinde. Und Maria ist treu zu Jesus. Und sie hängt an sein Körper, an sein Leib. Eine Gemeinde oder Kirche, welche Jesu Kreuz nicht in den Mittelpunkt stellt, hört auf, eine christliche Gemeinde zu sein. Ein modernistischer Pfarrer sagt, Blutopfer, Gott will das nicht. Der hat nicht die geringste Ahnung, was die Bibel ist und was unser Glaube ist. Jesus gibt sich ganz in uns, für uns. In sein ganzes Wesen, sein ganzes Blut. Leben ist in Blut und Leben gehört Gott. Maria geht dahin zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Bildtheologie, ich kann nicht genug das betonen. Was bedeutet Stein? Es ist ein durchgehendes Bild. Wenn man einen Stein in der Hand nimmt, man merkt, Stein ist tot. Stein bedeutet in der Bibel tot. Es ist leblos. Wie töten die Juden biblisch? Stein, Steinigung, Steins, Tod zum Tod. Die legen Stein auf ein Grab. Die Rabbiner sagen in Andenken, nein, es geht viel tiefer als das. Stein, Tod zum Tod. Keiner Spiritismus, keine Verbindung mehr mit den Toten. Tod zum Tod. Aber, liebe Brüder und Schwestern, dieses Bild fängt an, lebendig zu sein. Erster Schritt. Jakob schläft auf ein Stein in Bethel an und der Stein wird lebendig sein. Mitten in ein Steinwüste. Ein toter Stein wird lebendig sein. Die Engel gehen rauf und runter. Ein Bild, die Grünewald genial übernahm in Colmar, wo das übernommen wird bei Jesu und seiner Mutter. Die Engel gehen rauf und runter. Maria schaut Jesu an, der Säugling Jesus, und das ist das Form einer Kreuz, die gerade aufgestellt wird. Hier fangen Steine an, lebendig zu werden. Zweiter Schritt, zentral, ich nenne nur zentrale Themen. Die Überquerung von Jordan. Die Hebräer sind befohlen, 12 Steine unter Wasser zu stellen. Tod in Tod, unter Wasser Steine. 12 Steine und 12 Priester für je ein Stamm stehen auf diese Steine. Tod in Tod. Der Tod wird geöffnet. Und das Volk Israel geht durch den Tod, eine Vordeutung von Auferstehung, Kreuz und Auferstehung, geht durch den Tod zum Leben in dem Herrn. Und diese Steine wird in Gilgal aufgestellt, in ein Heiligtum, als lebendigen Steine. Und danach tragen die Priester 12 Steinlein auf ihr Ephod, auf ihr Priestermantel, zu zeigen die lebendige Stämme Israel. Leben aus dem Tod. Tote Stein, die lebendig. Und die letzte ist Psalm 118. Darüber halte ich auch Vorträge. Psalm 118. Der Stein, das verworfen ist, ist so Eckstein geworden. Von das endgültige und letzte messianische Tempel. Und das ist Jesus. Verworfen von der Grundlage Israel. Aber durch Kreuz und Auferstehung die neue Tempel entsteht. Jesus hat mehrmals gesagt, der alte Tempel wird zerstört, aber ich baue die wieder auf in 3 Tagen. Und wer glaubte wirklich, dass es ein neuer Tempel mit Tieropfer soll, ein bisschen Gedanken darüber machen, dass Jesu Opfer anstelle von alle Tieropfer, und wenn man sagt, Der Tempel wird eine vergeistete Opfer mit Fleisch. Der Tempel Salomo war auch das. Ist das mehr als Jesu Leib? Man muss ein bisschen Gedanken machen, was man sagt hier. Denn Tempel hat nur eine Bedeutung, ist das ist Opfer. Und die endgültige Tempel ist Jesu Leib und die ist anstelle von alle Tiere Opfer sein. Der Tod ist weg. Der Stein ist weg. Der Tod ist lebendig. Und Caspar David Friedrich, über wen ich auch ein Buch geschrieben hat, großer christlicher Maler. Steine leben immer bei Caspar David Friedrich. Wer kennt Caspar David Friedrich? Ein großartiger Maler. Einer der größten deutschen Maler überhaupt. Vielleicht nur Grünewald kommt auf sein Niveau in sein geistliche Bilder. Steine, Felsen sind immer lebendig, wer eine Ahnung von Kunst hat. Da läuft sie hin und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jungen, den Jesu lieb hatte. Jetzt habe ich mich warm gepredigt, sagen Sie nicht meine Frau, bitte. Ja, ja, niemand, auch die, die meine Frau kennen, bitte kein Wort. Kein Wort, ja. Meine Frau ist sehr, sehr lieb, aber jeder hat komische Sachen. Ich bin besonders komisch, aber meine Frau hat manche komische Vorstellungen auch. Ja, ich bin so komisch. Können Sie vorstellen, dass Jaffin ging zu einem Vortrag mit zwei Hosen an? Das kann nur Jaffin passieren, ja. Und die Sache ist so, ich suchte ein Hose, meine Hosen, und ich bin immer sehr zerstreut und mit irgendwas anderes beschäftigt. Ich fand meine Hose nicht und ich ziehe eine andere an. Und dann direkt vor dem Vortrag muss ich im kleinsten Zimmer gehen und merke, etwas ist dazwischen. Das war die erste Hose, die ich die ganze Zeit angehabt sein. Ja, jeder hat seine besondere Sache. Meine Frau ist sehr, sehr wunderbar, dass sie mir 41 Jahre mit so einem Mann ausgehalten hat. Und sogar der Hausherr, als er mich gesehen hat, der sagt, die Knöpfe sind nicht in der richtigen Stelle, hat richtige, ständig mache ich die Knöpfe falsch, ja. Da sehen Sie, was für ein merkwürdiger Mensch Sie vor sich haben. Jeder hat was, Jaffin hat besonders was, ja. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus, zu den anderen Jungen, den Jesus lieb hat. Jetzt dürfen Frauen verkündigen, dürfen sie Vaterin sein. Ich weige mich zu reden über Randthemen, zu streiten über Randthemen. Und dieser Randthema ist so rand, dass in einem Satz beide Standpunkte sind vertreten. Sie geht zu zwei Männern, weil die Männer tragen das Glauben. Und gleichzeitig sie ist die erste Verkündiger der Auferstehung. Die mag sie sicherlich vollmächtig als Pfarrer oder Prediger. Aber sie geht zu zwei Männern, die zeigt, nein, die Männer tragen das Glauben. Nehmen Sie, was Sie wollen. Ich muss Sie sagen, wenn Sie wollen, meine Meinung. Ich finde, theologisch haben die Frauen absolut recht zu verkündigen, wenn man denkt, dass Maria als Auferstandene die erste ist, der die Auferstandene verkündigt hat. Auch Maria, Martha, Schwester, salbt Jesus zu seinem Tod ein und er starb als König der Juden. Eine Todeseinsalbung, eine König, macht entweder der hohe Priester oder ein Prophet, nicht eine Frau. Das ist viel mehr als jede Pfarrer. Ich bin theologisch dafür, aber ich bin praktisch dagegen. Mein Freund Martin Kunze, ein sehr guter Pfarrer, Altpietist, sagt genau das Gegenteil. Er ist theologisch dagegen, er ist praktisch dafür. So nehmen Sie, was Sie haben wollen. Ich habe Bärbel Wilde, einen Predigaustausch mit der Wilde Bärbel gemacht. Ich ging nach Lüdenscheid, sie kam nach Mannheim. Der nächste Tag rief mir ein besonderer frommer Mann an und sagte, Sie haben eine Frau auf der Kanzel. Ich habe gesagt, und sie hat gut gepredigt. Ich würde sagen, wenn Sie wollen, meine Meinung, aber das ist absolut unwichtig. Das Wesentliche ist nicht, wer predigt, sondern was gepredigt wird. Ich würde viel lieber eine gläubige Frau auf die Kanzel als ein nichtgläubiger Mann, oder? Aber ehrlich gesagt, ich würde am liebsten einen gläubigen Mann auf die Kanzel. Bitte schmeißen Sie keine Steine gegen mich, ja? Man kann nehmen, aber das ist eine totale Randthema. Man kann das total anders sehen. Und gerade wenn das so in einem Satz beide Möglichkeiten gibt, zeigt, dass es ein Randthema. Auferstehung ist kein Randthema. Kreuz ist kein Randthema. Heiliger Geist durch das Wort ist kein Randthema. Die Rolle Israel am Ende der Tage ist kein Randthema. Und die letzte Gericht ist kein Randthema. Die sind mein Thema, die fünf Themen. Sonst bin ich nicht bereit zu streiten. Denn wir lassen uns in die Dummste streiten und wir zerspalten uns ständig. Weil wir immer wollen Besserwisser sein. Es gibt viel, was ich nicht weiß, und ich sage das sehr deutlich.
Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Sie suchte Orientierung durch Jesu gekreuzigte Leib. Das ist der Weg jeder Gemeinde oder Kirche. Orientierung zu finden, nicht durch die Tagespresse, nicht durch die Medien, nicht durch diese oder jenes, sondern durch den gekreuzigten Leib Jesu. Das ist das Zentrum der Zeit und das ist der Weg für unser Heil.
Da ging sie zu Petrus und andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Sie liefen aber die zwei miteinander, der andere Jünger lief voraus schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Das frage ich immer die vierte Klasse, wer läuft schneller, Johannes oder Petrus? Und was ist die Antwort?
Johannes ist die Schnellere, ja, das ist nicht sehr wichtig.
Dann Maria von Magdala, Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Sie steht draußen für die wichtigste Geheimnis in die Menschheitsgeschichte. Und sie weinte. Dieses Wort weinte ist ständig wiederholt sein. Wenn Wörter wiederholt sind in der Bibel oder in Gespräch mit anderen, dann weiß man sofort, das ist was wichtig für denen. Ein guter Therapeut merkt das sofort, die bestimmten Worte in Gesprächen. Ich bin natürlich als Dichter und Pfarrer sehr sensibel zu Worten. Weinte kommt ständig vor in diesem Text. Grünewald und Cranach malte Maria Magdala, dass alles weint. Ihr Haar weint, ihr Kleid weint, alles ist in Weinen verwandelt. Aber diese Frau wird die wichtigste Botschaft bringen, die überhaupt zu bringen ist, dass Jesus Gott ist und ist leiblich auferstanden. Jemand in Weinen verwandelt, ist nicht in die Rolle, das zu tun, weil alles überdeckt wird in ihre eigenen Gefühle. Ich habe das gelernt, direkt in die erste Beerdigung in meiner Gemeinde. Eine Frau rief mich an, ihr Mann ist gerade gestorben. Wumm, ich war da. Ich bin ein eifender Typ. Und ich war da, und da war der Leichen, und der Sarg, und der Mann. Und ich konnte mit der Frau nicht reden. Sie hat nur geweint. Sie war nicht in die Lage, das wahrzunehmen. Trost, die wir bringen, kommt von Verstand und Gefühle. Es gibt die Kopfpredigt, die Akademiker, das bringt niemand weiter. Es gibt die Gefühlspredigt, die Schwärmer, das bringt auch nicht weiter. Aber das ist nicht schriftgemäß. Es muss uns ganz treffen. Unser ganzes Wesen, Verstand und Gefühl. Ständig, warum weinst du? Sicher, sie soll nicht weinen, denn diese Weine wird in Freude verwandelt sein. Das ist kein Grund zu weinen, Jesus ist auferstanden. Aber es hat eine viel tiefere Bedeutung. In Tränen verwandelt ist sie nicht in die Lage, das wahrzunehmen, nur gefühlsam, aber nicht mit Verstand. Und Gott hat uns beide gegeben. Als sie nun weinte, guckte sie in das Grab. Das ist die Ursprung. Sie guckte. Die Frauen sind neugierig. Das ist ein uralter Eva-Art, nicht wahr? Sie guckte da die Obst an und die Augen werden immer größer sein. Und so ist es in Malmsheim. Weiß jemand hier, wo Malmsheim ist? Bitte Hände zeigen. Ja, das ist ein wichtiger Ort, ja. Die Frauen da, diese gute schwäbische Frauen, haben Stores da. Das ist ein Stor, für denen, die nicht aus Schwaben waren. Man kann draußen schauen, aber niemand kann drinnen schauen. Und die gucken draußen und sie haben auf eines geguckt, mein Dackel, wo er sein Geschäft macht. Aber ich muss sagen, mein Dackel ist ein freischaffender Künstler, wie jeder Dackel. Er entscheidet. Und sogar einmal kommt der Bürgermeister, Meier, um die Ecke. Und mein Bastel sieht ihn und greift, geht sein Bein in der Luft. Ja, der war immer, er hat immer was vor, dieser Dackel, ja. Und so haben diese Weiber geguckt da draußen, wo er sein Geschäfte macht, ja. Die Evas, die neugierig, sie guckt da im Grab und sieht zwei Engel in weiße Gewänder. Warum zwei? Man braucht zwei Zeugen. Warum sind Engel die erste Zeugen der Auferstehung? Weil das ein himmlisches und kein irdisches Ereignis. Habt ihr je erlebt in eurer Gemeinde, dass bei einer Beerdigung plötzlich der Sarg geht auf? Der Tote steht auf. Langsam, man hilft ihn raus. Und er kommt zu der Pfarrer, gibt ihm die Hand und sagt, nicht schlecht gepredigt, nächstes Mal machen Sie besser. Hat jemand das erlebt? Nein. Weil Auferstehung ein himmlischer und nicht ein irdischer Ereignis ist. Und deswegen, die ersten Zeugen sind keine Menschen, sondern Engel. Zwei braucht man in weiße Gewänder, denn weiß ist die Zeichen der Reinheit. Die sind nicht gefallen. Die sind rein. Eine zu haupten, die andere zu fußen. Warum? Er ist leiblich auferstanden. Leiblich auferstanden. Leib, Geist und Seele sind eine unzertrennliche biblische Einheit. Nicht geistlich auferstanden, sondern leiblich auferstanden. Leib, Geist und Seele. Die Trennung von Geist und Körper ist eine griechische, nicht hebräische Verständnis. Und das haben sehr viel falsch verstanden. Und sie sprachen zu ihr Weib, was weinst du? Immer wieder die Weinen. Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie hängt an sein gekreuzigter Leib. Das ist die Treue der wahren Gemeinde, der wahren Kirche. Hängen an das Leib Christi. Und sogar die weiß in dieser Zeit nicht, dass er auferstanden ist. Und als sie das sagte, wandert sie sich um. Und sie sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Sie hat ein Binde über die Augen wie alle Juden. Römer 11. Und sie erkannte ihn nicht. Spricht Jesus zu ihr Weib, was weinst du? Immer wieder das Weinen. Das ist kein Grund zu weinen. Das ist Freude, Auferstehung. Aber auch weg von dieser Weinen. Du musst das wahrnehmen, auch hier. Sie meinte, sei der Gärtner. Und sie hat Recht. Und Luther hat Unrecht. Und Calvin hat Unrecht. Und Augustin hat Unrecht. Die haben keine Ahnung. Jesus ist der Gärtner. Und wie habe ich das gelernt? Von der Kunst. Jawohl, von Künstler. Denn doch die ganze Kunst, von Mittelalter bis die Ende des 17. Jahrhunderts, Jesus steht fast immer mit einem Spade als Gärtner. Nur nicht ein Gärtner, wie Maria meint. Sondern was tut ein Gärtner? Er trennt Kraut und Unkraut. Und das wird Jesus ins Gericht tun. Und es gibt zwei Garten in der Bibel. Es gibt die Garten des Tränen, des Gethsemane, und Maria weint. Sie ist in ihr eigene Gethsemane. Und sie trifft der Garten der Paradies, Christus. Das ist Christus, der Gärtner. Christus ist der Gärtner. Aber in ganz anderer Art und Weise, als Maria das meint. Deswegen sind Bilder und Kunst so ungeheuerlich wichtig, weil Maler sehen Dinge, die Theologen keine Ahnung haben. Das ist eine sehr, sehr wichtige Hilfe. Als ich das erst entdeckte, kann ich erinnern, da war ein Gärtner im Publikum, der fing zu weinen an, als ich das sagte. Er war zutiefst betroffen. Er sagt, ja, Jesus ist ein Gärtner wie ich. Natürlich eine ganz andere Art von Gärtner ist er. Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Dazu will ich ihn holen. Sie hält an diese Jesus. Das ist vorbildlich für uns. Hängen an den gekreuzigten Leib Jesu, unser Heil. Spricht Jesus zu ihr Maria. Haben wir ein Maria hier? Keine Maria hier. Meinen Oberbayern, wo ich wohne, jede Frau heißt Maria und jeder Mann heißt Seppi. Und jeder Esel heißt Seppi auch, ja? Maria hat eine doppelte Bedeutung. Die Evangelischen nehmen eine und die Katholischen die andere. Und beide stimmen nur mit Maria Magdala in diesem Zusammenhang. Das bedeutet die bittere, sie ist in bittere Tränen verwandelt und es bedeutet die unsichere. Und sie ist in total Unsicherheit, was mit Jesus passiert ist. Fürchte dich nicht, Maria. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du in bittere Tränen verwandelt, du Unsichere. Du gehörst mir. Dieser Text ist gerade der Schlüsseltext in Bezug zu hier. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen, bei deinem Wesen, die Bittere, die Unsichere gerufen, du bist mein, du gehörst mir. Da wandelt sie sich um und spricht zu ihnen auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Das ist die schlimmste Beleidigung in die Weltgeschichte. Sie trifft den lebendigen Gott als der allererste Mensch.
Und sie nennt ihn Rabuni. Der Bruder Klenk und ich sind auch Rabuni. Das bedeutet, kenne die Schrift. Sie gibt ihn einen menschlichen Titel, in wen sie ihn in Gott trifft. Und sie hat Recht. Wissen Sie warum?
Weil sie konsequent ist. Jesus war ihr Rabuni, ihr Lehrer.
Er hat sie aus diesem Schlamm rausgeholt, auf ein sicheres Fels gestellt.
Und das ist die Beziehung, die sie zu Jesus hat, als der Rabuni, als mein Lehrer, der mich den Weg gezeigt hat aus diesem Dreck. Und sie trifft den allmächtigen Gott und gibt ihm einen menschlichen Titel, aber das ist ganz in Einklang mit ihr Verständnis von Jesus, wie sie ihn erlebt hat. Das heißt, Meister, ich spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Jeder Pfarrer, der eine echte Pfarrer ist, ist nicht ein Allwissender und weiß alles. Das sind dumme Pfarrer. Ein guter Pfarrer sagt sehr offen, was er nicht weiß. Ein in meiner Gemeinde, ein wirklich tiefer Pietist, hat gesagt, was wir an Sie am meisten schätzen, Herr Pfarrer, Sie sind ein Mensch. Und jeder merkt, dass Sie ein Mensch sind. Wissen Sie, es gibt Pfarrer, die sich nicht wie Menschen benehmen. Ich kenne einen Pfarrer, der war Schwabe sogar. Er ging durch den Ort so. Können Sie das vorstellen? Das ist wahr. Ich habe ihn erlebt. Der hat nur mit den Engeln gesprochen, ja? Er bringt nicht lange im Amt, kann ich sagen. Ich verstehe diesen Text nicht. Ich will Sie zeigen, zwei Auslegungen dieser Text. Die eine ist oberflächlich, die andere ist tiefsinnig. Beide sind falsch. Und dann werde ich dann zeigen, in meinen Unkenntnissen, wie ich mit diesem Text trotzdem umgehe.
Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Giovanni Bellini, der grundlegende Großmaler ist. Dürer hat geschrieben an Pirkheimer 1506, niemand malt besser als der alte Bellini. Ich empfehle Sie, wenn Sie jemals in Venedig oder in London Bellini kennenzulernen. Ich werde ihn in Berlin nächste Woche treffen, aber die sind nicht seine beste Bilder. Er ist ein absolut tiefsinniger Mann.
Bellini ist der Heiden der Malerei. Haydn ist der grundlegende Komponist in die Geschichte der Musik. Denn mit Haydns Entwicklung, die Benutzung von Themen und so weiter, auch die Benutzung von Barock, er schafft Mozart zu einem großen Komponist. Mozart ohne Haydn ist kein großer Komponist. Das hat er in seinen Haydn-Quartetten selbst gesagt. Er sagte, Haydn kann besser als alle andere tun. Er hat gelernt, vertikale Form von Haydn. Beethoven ist absolut Haydn verpflichtet. Deswegen hat er Haydn gehasst.
War Beethoven ein unmöglicher Mensch. Schubert, am Ende seines Lebens, was tut er? Er pilgert zum Haydns Grab. Weil er weiß, das ist der Mann, der diese ganze Bewegung in Gang gesetzt. Das wichtigste Bewegung in die Geschichte der Musik, der Wiener Klassik. Bellini hat zwei Schüler und die sind beide berühmter als er. Ich halte Bellini für der große Klassiker. Die eine heißt Tizian und Tizian unter vier Kunsthistoriker gilt als die allergrößte Maler. Und die andere heißt Giorgione, der ein wunderschöner Romantiker ist. Aber Tizian hat manche tiefergläubige Bilder gemalt, zum Beispiel des Zinsgroschen, über das habe ich ein Gedicht in englischer Sprache veröffentlicht. Die hängt in Dresden, die ist sehr tiefsinnig. Es gibt tiefsinnige Sachen, aber Tizian in die frühe Zeit hat er einfach wunderschön gemalt. Tizian hat einen Sinn für Farbe. Und in die alte Pinakothek gibt so ein Bild, aber wo ist dieses berühmte Bild von Maria Magdalena? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Es ist noch früher Tizian, sehr unter Bellinis Einfluss. Man sieht ein Bild, hübsche Frau, die Tizian besser als jede andere Malerin hat. Und Jesu, und sie versucht, Jesu Kleid zu berühren. Und Jesus dreht sich weg. Was für ein Unsinn. Was will er sagen? Dass Jesus fühlt sich versucht von dieser schönen Frau. Erstmal, Jesus ist Gott.
Und jetzt, als Auferstandener, hat er kein Fleisch und Blut, er ist kein Mann mehr, er ist nur Gott. So er ist nicht versuchbar. Und auch was Jesus ein Fleisch und Blut hat, überwindet er jede Versuchung. Das ist absolut oberflächlich, aber ein wunderschönes Bild.
Es gibt eine andere Auslegung, die geht viel tiefer. Maria, berühre mich nicht, denn das ist ein Geheimnis, die Menschen nicht erlaubt ist, zu wissen über die Geheimnis mein gekreuzigt und auferstandener Leib. Du darfst das nicht tun. Das wäre die richtige Auslegung, wenn es nicht einen gegeben hat, der das genau getan hat. Wer ist das? Thomas. Nebenan vier Pfarrer haben mir gesagt, und das war dumm, Thomas hat nicht seinen Finger in Jesu Leib gesteckt, weil es steht nicht in der Bibel. Das ist aber selbstverständlich. Wenn der allmächtige Gott befehlt, stecke deinen Finger in mein Leib, wird Thomas dann das nicht tun? Und wenn Thomas sagte, ich kann nur glauben, wenn ich meinen Finger in sein Leib stecke, wird er das nicht tun? Das ist Buchstabendenken. Das hat nicht mit tiefer, gesamtbiblischer Verständnis. Selbstverständlich tut Thomas das. Denn wie soll man diesen Text verstehen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines. Die nächste Teil dieses Text kann man sehr deutlich Bezug nehmen. Schauen wir den ganzen Text. Bringt Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, nicht aufgefahren zum Vater. Das verstehe ich nicht. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zum euren Gott. Das verstehe ich, diesen Bezug. Rühre mich nicht an, sondern geh hin zu deinen Brüdern. Es gibt ein sehr gutes Buch von Knowles, ein englischer Kirchenhistoriker, über die große Geistliche, evangelisch, katholisch, Ostkirche, die wirklich großen. Und der kommt zu einem sehr interessanten Ergebnis. Die wirklich großen Geistliche haben zwei Eigenschaften, die sprengen alle psychologische Kategorien, zum Beispiel C.G. Jung, introvertiert und extrovertiert. Die großen Geistliche sind extrem introvertiert, weil sie sind tiefe Beter. Und sie können wochenlang mit Beten und Schrift zu tun. Und sie sind gleichzeitig extrem extrovertiert, weil sie können vermitteln und weil sie missionarisch sind. Und Noel sagte, es ist die Verbindung zwischen den beiden. Die tiefe Bezug zum Gebet, die tiefe Bezug zum Schrift, die gibt denen diese Kraft, missionarisch zu sein. Heute wird sehr viel geschwätzt über Gemeindeaufbau. Ich sage geschwätzt. Denn Jesus sagt uns sehr genau über Gemeindeaufbau. Und wenn es auf guter Land kommt, wird es 30, 60 und 100-fältig Kraft zusammenbringen. Das bedeutet, man braucht Berufene. Keine geschäftliche Methode von Amerika wird Gemeindeaufbau machen. Wir haben im Pietismus zwei Tendenzen gehabt, früher. Die Altpietisten haben sich ständig in Schrift vertieft. Aber die waren kein großer Missionare. Die neuen Pietisten waren ganz missionarisch, aber der Schrift war nicht das Zentrum. Es war ein Zentrum, aber ständig, es geht um Mission. Heute wissen beide Alt- und Neupietismus, dass beide gehören zueinander. Und ich glaube, es gibt gute Neu- und Altpietisten, die das immer gewusst haben. Das bedeutet, der Weg der Gemeindeerneuerung kommt von einzelnen Menschen. Es kommt von einem Martin Luther, geht doch die ganze Bibel. Die Bibel hat nicht mit marxistisches Denken zu tun, mit wirtschaftlich-sozialdenken. Es hat nicht mit geschäftlichen Strategien zu tun. Es hat mit einzelnen Menschen zu tun, mit einer Lia, mit einem Mose, mit einem Petrus, mit einem Paulus. Und diese Menschen wird Gott berufen. Und diese Menschen wird große Früchte bringen. 30, 60, 100 Feld. Das bedeutet nicht, dass die ganze Gemeinde so still warten, dass einer kommt und mit all diesen Gaben. Nein. Wir müssen viel tun. Aber wir tun das aus Gebet und aus den Schrift. Und ein guter Christ lebt in beide Richtungen. In sich vertiefen mit den Schrift und in Gebet. Und das gibt die Kraft weiterzugeben. Wir haben viel kleiner Berufene. Das ist der Weg der Gemeindeerneuerung. Nicht durch Taktik, durch geschäftliche Methoden. Denn Leute, die alles in Gang bringen und alle neue Methoden, das wird alles schnell verpufft. Und Menschen, die nur mit den Schrift und nur mit Gebet und tun nichts, und wir haben solche Kreise in Württemberg, und denken nur an ihre eigene Heiligung, die werden nie missionarisch wirken, und das wird Selbstsucht sein.
Maria, jetzt weißt du genug. Jetzt geh weiter und sag weiter. Das ist, was hier gemeint ist. Bleibe nicht hier, geh zu den anderen. Jetzt weißt du, um was es geht, jetzt missionarisch weiter sagen. Ein immer wiederholender Prozess, sich immer wieder neu, den Schrift, im Gebet, neue Kraft zu bekommen und aus das weiterzugeben. Rühre mich nicht an, geh aber hin zu meinen Brüdern, sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und welcher Gott ist das? Der Gott Israels. Warum dann dieser schreckliche Antisemitismus durch unsere ganze Kirchengeschichte? Alle die zentrale Gestalt mit sehr weniger Ausnahme in die ganze Bibel sind Juden. Und dann die Kirche hat Judas besonders als der Jude betrachtet und sagt, Judas ist geldgierig. Judas ist überhaupt nicht geldgierig. Judas hat kein großes Interesse an Geld. Wie viele Silberstücke hat Judas gekriegt für den Verrat an Jesu? Haben wir eine Friseuse unter uns? Die sind gefährliche Leute, die Friseuse, ja, die Delilas. Für diesen kurzen Schnitt, wie viele Silberstücke hat sie gekriegt? 1.100. Jesus ist billig verkauft. Und wenn Judas Geld haben wollte, und er hat das Geld, warum geht er dann nicht und macht, was er will mit dem Geld? Er schmeißt das Geld weg und hängt sich auf. Judas Iskariot ist ein Zelotenname. Judas ist ein junger Jesu und ein eifernder junger Jesu. Du bist der. Du wirst Israel erlösen. Tu das jetzt. Ich verkaufe dich, dass du das tust. Mein Wille geschehe. Die Israels Wille geschehe. Das sind die Eifernde, wie der Rabbin umgebracht hat. Der war auch so ein Eifernde. Es wäre besser, dass er nicht geboren werde. Dieser Eifernde. Ja, das ist auch richtig. Das ist eine richtige Antwort auf Judas. Ja, ja. Dieser Antisemitismus ist eine kirchliche Sache. Es gibt überhaupt keinen Antisemitismus in der Bibel. Im Neuen Testament, aber das ist ein Thema für sich, aber ich kann das beweisen. Es gibt überhaupt keinen Antisemitismus. Aber in die Kirche und die Kirchenväter sind alle antisemitisch. Und wir haben ein verheerendes Erbe der Hass gegen Jesus. Denn Jesus ist Jude. Und wer gegen Juden ist, ist gegen Jesus. Er starb als König der Juden. Und das ist in alle Kirchen. Und deswegen sind wir hier in dem Versuch, neu zu verstehen, wer Jesus ist. Deswegen dieses Seminar, Judentum, Jesus, Israel. Ihn neu zu verstehen, wie er immer sich selbst verstanden hat. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Sein Bibel, das Alte Testament. Wer Jesus in die Tiefe verstehen will, versteht ihn durch das Alte Testament. Und dann das Neue Testament ist alles vielschichtig neu. Es gibt keinen Satz im Neuen Testament, der nicht eine vielschichtige alttestamentliche Hintergrund, kein einziger Satz. Das ist eine absolute Einheit. Es gibt kein Alt- und Neues Testament. Es gibt nur ein Wort und ein Bibel. Maria aber geht und verkündigt den Jüngern. Die erste Verkündigerin, aber sie geht zu den Jüngern, die Männer. Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Was lernen wir aus diesem Text? Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und auch Maria, die Unsichere, Maria, die in bittere Tränen verwandelt, fürchte dich nicht, du Unsichere, du in bittere Tränen verwandelt. Ich habe dich bei deinem Namen genannt, Maria. Ich habe dich gelöst und du bist mein. Das ist, was wir lernen. Und wir lernen Treue. Frauen sind von Natur aus treue. Das ist eine schwere Sache zu sagen von einem Mann, aber das ist so. Frauen haben immer die Familie gehalten durch Treue. Wenn es Ehebruch gibt, in der Vergangenheit war das vor allem unter Männern, nicht unter Frauen. Es gab Ausnahmen. Frauen halten die Treue in die Ehe, sie halten die Treue in die Kinder. Wir Männer sind vielmehr in dieser Hinsicht, glaube ich, gefährdet. Wenn man Davids Geschichte sieht, dann versteht man das sehr wohl. Wir müssen lernen, die wahre Treue. Und das geht jenseits die Treue zur Familie. Es geht die Treue zur neuen Familie in Christus. Und ich merke, dass ich predige Land auf und ab, dass im Allgemeinen die alte Familientreue ist wichtiger als die neue Familientreue. Und das ist gegen Jesus. Er sagt, wer ist meine Mutter und Bruder und so weiter. Er schafft ein neuer Bund und eine neue Familie. Und wir hängen an den alten Familien. Es ist natürlich wunderschön, wenn ein Leonard Flaum 7 Kinder, glaube ich, hat, und die sind alle gläubig, oder 5 Kinder, auf jeden Fall. Oh, nur 4, ich habe gedacht, ja, noch mehr als das, ja. Ja, und die sind alle fromm. Das ist wunderbar, wenn die alte Familien die neue Familie sind, decken. Die Treue zur Familie, die Treue zur neuen Familie, aber vor allem die Treue zu Christus, weil er treu zu uns ist, ob wir Männer oder ob wir Frauen sind. Das ist, was wir lernen von diesem Text. Immer wieder sucht sie sein Leib. Sie hängt an dieser gekreuzigte Christus. Und die Frage ist, an was hängen wir am allermeisten? Ich habe eine sehr, sehr gute Ehe und liebe meine Frau sehr. Aber wenn ich in den Tod gehe, meine Frau kann mir nicht helfen. Kann sie nicht helfen. Sie kann meine Hand halten, kann mich küssen, wenn ich im Sterben bin. Ich hoffe, dass ich sterbe vor sie. Denn das wird die Katastrophe sondergleichen. Wenn es umgekehrt passiert, wenn sie stirbt und ließ mich allein mit meinen nicht zu knöpfenden Sacke und mit meinen 2 Hosen auf einmal, das wäre der reine Chaos auf Erde, wenn ich da allein werde, ja? Es kann mir nur eine helfen dann. Und das ist der Helfer. Jesus, Jeschua, der Helfer, der Retter, der mich durch den Tod begleiten kann zu seinem Reich. Und das ist etwas, was wir jetzt lernen sollen. Wir haben letzten Endes, so gut eine wunderbare Ehe wir haben, so alle möglichen Gaben, wir haben einen Helfer, der zu uns hält, wenn niemand mehr zu uns hält. Deswegen die barmherzige Samariter, das ist christologisch zu verstehen. Alle gehen vorbei, auch die Priester gehen vorbei. Christus hält zu uns und sorgt für uns. Maria lebt in Treue, weil Christus immer treu zu ihr war. Ich hoffe und bete, dass das auch heute Weg sein wird. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Lass uns treuer sein, Herr Jesus, denn du bist treu zu uns. Lass uns in die Tiefe immer wieder kennenlernen. Je tiefer wir gesunken sind, je traurig wir sind, du bist mit uns. Und du willst uns helfen und du willst uns aus dieser schrecklichen Nöte helfen. Wir danken dir, dass du zu jedem Mensch stehen will, wenn er dieses Angebot annimmt. Gib uns die Kraft dazu, denn das Kraft kommt allein von dir. Und wir danken dir dafür. Amen.